Hallo, liebe FreundInnen der Wissenschaft.
Willkommen bei Mildly Interesting.
Dem einzigen Wissenschaftspodcast.
Dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast außerdem.
Dem einzigen leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Wow, so. Alle anderen sind einfach sehr interessant.
Wer bist du überhaupt, Sam? Was
machst
du?
Ich bin Sam und ich studiere Biologie und Mathematik in den Niederlanden.
Wow.
Und du, Caro?
Ich mach Physik. Das ist auch mit Mathe einbegriffen, aber ja.
Mathe Gang.
Ach ja, wir sind ja jetzt wieder raus aus der... Keine wirkliche Pause, aber es gab einfach eine Miniserie ohne mich.
Ja, da gibt's noch 5 Folgen, aber die kommen irgendwann anders. Wenn Caro keinen Bock mehr auf euch hat.
Ja, genau.
Wenn die zu gut für euch ist, mal wieder.
Wenn ich keine Zeit habe.
Du wolltest anfangen?
Ja. Ich wollte heute über ein Thema reden, das uns alle sehr beschäftigen wird die nächsten Jahre und auch gerade schon tut. Es ist so ein bisschen eine Metafolge, denn ich mache gerade hier Wissenschaftskommunikation über Wissenschaftskommunikation. Boah.
Es ist gut, dass wir das jetzt auf die Metaebene bringen.
Die Metaebene.
Die Metaebene.
Und zwar geht es um eine Studie über WissenschaftlerInnen und deren Sichtbarkeit, was den Klimawandel angeht. Die wurde in Nature Communications veröffentlicht, also ist Teil des Wissenschaftsjournals bzw. dieser Gruppe, die auch Nature rausbringt.
Yeah.
Und Nature ist so eine der krassesten Journals überhaupt, also Fachzeitschriften.
Ja, also ich will auf jeden Fall mal in Nature gepublished werden.
Ja, das ist cool.
Das ist schon so das Ziel.
Dann machen wir eine Party, ja?
Ja. Und dann lesen wir dann alle einfach so richtig geile Artikel. Und so, oh ja.
Und als Deko
wegführend.
Als Deko gibt es dann so Papierflieger aus Artikeln von Nature.
Trinken tun wir nur Kaffee und Wasser und Tränen.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, das wird die Party und diese Studie wurde halt davon veröffentlicht und coolerweise gibt es diese Nature Communications Zeitschrift im Open Access. Das heißt, jeder kann die öffnen und lesen. Und das ist echt cool, weil normalerweise sind ja Zeitschriften immer so mega teuer. Und ja, das gibt es in Open Access und diese Studie wurde 2019 veröffentlicht, deswegen ist es nicht so ganz frisch, aber noch ganz gut. Und wie gesagt, das sollte euch vielleicht bewusst sein, aber der menschengemachte Klimawandel ist einer dieser Themen in der Wissenschaft, wo ein riesiger Konsens herrscht. Also wirklich die meiste Forschung zeigt dahin und die meisten Experten, also KlimawandelforscherInnen, sind sich da einig, dass das schon menschengemacht ist
aber
und
bist
existiert.
Du dir ganz sicher, ganz
ja,
sicher.
Ziemlich
Caro.
Sicher.
Also, ich bin da jetzt noch skeptisch.
Klimaskeptiker oder Leugner, ich meine, da gibt es ja auch Abstufungen zwischen, sind auch erstmal weniger in diesen Fachbereichen. Also, Leute, die Wissenschaftler sind und das leugnen, gibt es nicht so viel. Und es ist auch rausgekommen, dass diese Leute dann halt auch oft einen geringeren Stand in ihrer Forschung haben, beziehungsweise. Also zum Beispiel unter den Top-KlimaexpertInnen gibt es den meisten Konsens, dass es auch es gibt. Ja.
Das macht Sinn.
Das macht schon Sinn, ja. Trotzdem wird das oft so geframed, als wäre diese Debatte gleichwertig auf beiden Seiten. So im Sinne von, die einen sagen das eine und die anderen sagen das andere. Also ist die Antwort bestimmt irgendwo in der Mitte. So wird es oft dargestellt. Also diese Studie hat sich ein bisschen beschäftigt, woran das wohl liegen mag. Und beziehungsweise wie beide Seiten kommuniziert werden, beziehungsweise in den Medien dargestellt werden. Und da haben sie halt 386, das ist eine sehr spezifische Zahl, aber Leute genommen, die den menschengemachten Klimawandel nicht anerkennen. Mhm. Also nicht irgendwelche Leute, sondern halt auch Leute, die in den Medien auftreten. Mhm. Und 386 WissenschaftlerInnen, die Experten für dieses Thema sind, die so Sachen publizieren und wie oft die in den Medien auftreten. Mhm. Und ganz grob ist am Ende rausgekommen, dass die KlimaskeptikerInnen 49% mehr in den Medien vertreten sind als Forschende, aber nur eben generell. Und zwar in den Mainstream-Quellen, was in diesem Fall halt große amerikanische Zeitschriften zum Beispiel waren oder halt Medienfirmen, sowas wie Fox News, CNN, The Guardian und so. Mhm. Da war es nämlich so, dass die WissenschaftlerInnen 1% weniger vertreten waren. Aber das ist immer noch ein ziemlich großer Unterschied, weil es ja immer noch so dargestellt wird, als wären diese Punkte gleich viel wert. Dann wirkt es so, als wäre das so
eine Debatte.
Eine Debatte, ja, genau. Und ein Problem bei dieser Studie war auch, dass es nicht differenziert wurde, was ist diese Klimaskeptikergruppe, weil es gibt da ja schon Abstufungen. Es gibt ja Leute, die einfach sagen, es gibt gar keinen Klimawandel, das ist einfach nur das Wetter. Oh mein Gott, es hat geschneit, regt euch nicht mehr so auf. Und es gibt halt Leute, ja, es gibt den Klimawandel, aber der ist nicht menschengemacht. Also da gibt es schon eine Differenzierung. Und das haben sie halt da nicht mit einbezogen. Aber diese Studie war ganz wichtig, und was man halt, um halt erstmal drüber nachzudenken, was man halt dagegen tun kann und dass man halt einfach mal einen empirischen Beweis dafür hat, dass es halt da Ungleichheiten gibt, beziehungsweise halt, dass diese Debatte ganz komisch geframed wird, obwohl es gar nicht wirklich die wissenschaftlichen Meinungen widerspiegelt. Ja.
Ja. Ich meine, sorry.
Ja.
Ich meine, das ist ja jetzt auch auf die USA bezogen.
Mhm.
Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das in Deutschland noch mal ein bisschen anders ist.
Ja, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Ah. Das geht natürlich um die USA, und da ist halt noch mal, da gibt es ja auch viel mehr so Variationen in den Meinungen, weil das ist einfach ein riesiges Land.
Mhm.
Und wie man jetzt zum Beispiel in New York City denkt, ist ganz anders, als wie man in Alabama denkt. So.
Mhm.
Aber es ist halt trotzdem noch dieser westliche Kulturkreis. Deswegen ist es, denke ich, auch wichtig für die Forschung hier. Ja, dann haben sie halt auch nochmal darüber nachgedacht, hey, woran kann es liegen, dass jemand Klimaleugner wird oder Klimaskeptiker, und wie werden halt Leute davon überzeugt? Das ist vielleicht ein bisschen offensichtlich für Leute, die sich mit dem Thema schon befasst haben, aber und zwar ist einer der großen Probleme, dass es extrem interdisziplinär ist. Also es gibt ganz viele Teilbereiche der Wissenschaft, die in dieses große Thema mit einspielen. Also es gibt ja diese kleinen chemischen Prozesse, aber auch sowas wie zum Beispiel, wie benutzen wir Land, was hat der Abbau des Regenwalds für eine Auswirkung auf das Klima, wie wird Energie gewonnen, Kohlekraftwerke und all dieses Gedudel. Und man kann für jede erdenkliche Meinung kann man ja eine mehr oder weniger wissenschaftliche Quelle im Internet finden. Und das ist halt natürlich schwierig, weil man möchte als KlimawissenschaftlerIn seine Autorität ausspielen, so von wegen, hey, ich habe Ahnung. Aber man möchte ja auch nicht nur so dogmatisch auftreten, von wegen, dass man nicht nur so sagt, ey, ihr seid halt einfach alle dumm. Und das finde ich halt auch manchmal schwierig so in unserer Bubble, dass wir dann immer so, ha, da bist du dumm, hast gar keine richtige Medienkompetenz, das ist Fake News so, weil das hilft ja auch niemanden weiter. Ja,
plus, und ich meine, das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin ja auch relativ dogmatisch, wenn es um Klimawandel geht, weil habe ich da jemals ein Paper drüber gelesen? Also jetzt außer, nicht wirklich. Ich nehme einfach an, dass die Leute, wo ich denke, dass sie kompetent sind, recht haben.
Und halt, ja, ich finde halt immer doof, weil das hat ja auch viel mit so Accessibility zu tun und so. Mhm. Also diese Paper sind halt auch einfach so schwer geschrieben, dass man das als Laie gar nicht so richtig durchblicken kann. Und dann halt sich so darzustellen, ha, ihr seid alle dumm, ihr wisst gar nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, und da haben die halt auch vorgeschlagen in dieser Studie, dass man so vorgehen sollte, dass die WissenschaftlerInnen sich schon klar mehr präsentieren sollten in allen Medien und nicht nur in den seriösen. Eine Art, wie man das vielleicht machen könnte, ist wie die Website climatefeedback.org.
Mhm.
Und das ist eine Art Faktenchecker, nur halt für einzelne Artikel zu diesem Thema. Das gibt es erstmal nur in Englisch. Aber für Amerika ist es eigentlich ganz gut und so. Dann nehmen die halt zum Beispiel einen Guardian-Artikel, nehmen den so richtig auseinander. Also das ist richtig von diesem Artikel, das ist falsch zitiert. Und das ist eigentlich ganz cool, weil da können sich dann halt nur KlimawissenschaftlerInnen bewerben, die halt einen Doktortitel haben in diesem Bereich und auch aktiv zu dieser Forschung beitragen. Und das finde ich einen guten Ansatz. Auch wenn man sich fragen kann, ja, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber also das ist ja dann wirklich auch wieder nur für eine bestimmte Bubble an Mensch die sich in ihrer Freizeit Climate Feedback angucken will. Also ja. Ich weiß nicht, ob man da die richtigen Leute erreicht, aber ich finde es einen guten Ansatz. Ja, und das war halt diese kurze Studie. Ich habe da jetzt auch nicht alles draus genommen. Die haben noch viel mehr rausgefunden, aber das war so der, ja, die Kernaussage dieses Papers. Yay, Klimawandel, Klimakommunikation. Ja. Wow. Ja, ja. Ich wäre fertig.
Das ist schön. Mhm. Weil wir so viel Mathe gemacht haben, habe ich auch ein Biologie-Thema. Ich rede heute darüber, wie Chamäleons ihre Farbe wechseln, weil ich dachte, das ist cool. Die erste Frage ist eigentlich, warum Chamäleons überhaupt ihre Farbe wechseln. Und da gibt es ganz viele verschiedene Antworten. Einmal verstecken sie sich. Also ich fand das sehr lustig, aber irgendjemand hat geschrieben und da stand halt, ja, die haben halt genau überhaupt keine körperliche Abwehr gegen, sie haben keine Zähne, sie haben kein Gift, sie haben kein, sie können sich nicht verteidigen, sie haben keine, sie sind langsam.
Die Hufflepuffs der Tiere.
Ja, also das ist auch sehr lustig, wie die laufen, weil die laufen nämlich auf eine Art, damit man nicht erkennt, dass sie nicht so Blätter oder so sind. Das heißt, die wiegen immer so ein bisschen nach hinten und nach vorne mit jedem Schritt, damit es natürlicher aussieht, als würden die so im Wind wehen.
Mhm.
Das heißt, die laufen langsam und dann laufen sie nochmal extra langsam, weil sie jeden zweiten Schritt so nochmal einen halben zurückgehen. Und ich finde, das ist total süß.
Mhm.
Chamäleons sind so süß,
mhm,
aber auch so seltsam. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es sowas in echt gibt. So, du siehst Bilder und ich bin so, nee.
Ziemlich nee. Weg. Du bist kein Klimaleugner, du bist Chamäleonleugner.
Ich bin Chamäleonleugner. Und was anderes ist auch sexuelle Selektion, weil Männchen von den Panther-Chamäleons, die machen sich bunt, damit,
um hot zu sein.
Um hot zu sein. Und Weibchen, wenn die sich schon gepaart haben oder kein Interesse an der Paarung haben, dann machen die sich weniger bunt. Und versuchen so vorbei zu sneaken. Nein, ich bin ein Blatt. Ich bin überhaupt nicht sexy.
Ich bin ein No-Sex-Blatt.
Sex-Level-Blatt. Und Männchen, weil die haben ja nichts, mit dem sie wirklich kämpfen können, so gegeneinander. Die haben auch Farb-Offs, wer bunter sein kann. Ich find es halt total lustig. Also ich habe dann auch so ein Video gesehen, das war auch irgendwie in diesem National Geographic-Artikel verlinkt, wo die sich so ein bisschen hauen, aber die haben ja diese zwei Zehen sozusagen, mit denen sie greifen.
Mhm.
Das heißt, das sieht einfach so ein bisschen aus wie so ein Haukampf zwischen so zwei Kindern. So, meh.
Nein, du bist blöd.
Und dann haben sie halt eben dieses Farb-Off gleichzeitig und versuchen bunter und bunter zu wirken.
Mhm.
Und was anderes, da komme ich nachher nochmal drauf, ist, dass das auch zur Temperaturregulation helfen kann.
Oh.
Weil wenn man dunklere Farben hat, beziehungsweise später kommt noch mehr dazu, Licht reflektiert, dann absorbiert man ja weniger.
Deswegen ist ja, wenn man mit schwarzen Klamotten rausgeht, absorbiert das ganze Licht
und
dann ist es warm.
Ja. Wenn es zum Farbwechsel kommt, können tatsächlich auch andere Tiere das, ja. Es gibt auch Käfer, die das können. Und die machen das alle total unterschiedlich. Und das ist ja auch das Interessante irgendwie, dass es eine Fähigkeit gibt, die ganz viele verschiedene Tiere haben, aber die alle ein bisschen anders machen. Zum Beispiel diese Käfer, die haben eine Flüssigkeit, die ist bunt, die haben einen klaren Panzer und wenn die sich bedroht fühlen, dann füllen sie den Panzer mit dieser Flüssigkeit.
Ah, okay.
Und sind dann bunt. Chamäleons machen das nicht so. Die haben keinen bunten Panzer.
Wie machen das denn Chamäleons? Kommst du da jetzt dazu?
Nee, Caro, jetzt hätte ich aufgehört.
Okay.
Und ja, die Studie, die ich habe, war von 2015 und das habe ich so gesehen. Ich dachte mir so, wow, das haben wir erst 2015 rausgefunden. Voll seltsam.
Mhm.
Ja, sorry, ich mache ein bisschen Preamble. Ich mache ein bisschen Introduktion.
Einleitung,
ja. Ich fand das halt irgendwie voll krass, dass wir das erst 2015 rausgefunden haben, weil 2015 konnten wir schon voll viele krasse Sachen machen, aber wir wussten nicht.
Da war ich 14, what?
So, da wussten wir nicht, warum Chamäleons ihre Farbe wechseln. Wild. Anyways, die Studie war gemacht von männlichen erwachsenen Chamäleons, weil die am meisten ihre Farbe ändern können, von der Spezies Panther-Chamäleons.
Mhm.
Und bei denen ist es so, denen ihre grüne Farbe geht zu gelb und denen ihre blaue Farbe geht zu weiß und das Rot wird zu einem helleren Rot. Die können sich ja nicht einfach so alle Farben machen, wie sie wollen, sondern die haben ein relativ limitiertes Spektrum immer.
Okay.
Also du kannst das nicht auf ein Schachbrett setzen oder ein Schachbrettmuster, sondern also die grünen Flecken werden gelb und die blauen Flecken werden so weißlich. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben sich die Haut angeguckt und sie haben herausgefunden, da sind zwei Schichten ganz oben in der Haut und die haben Kristalle, die aus einem Stoff sind, der heißt Guanin, der ist auch in unserer DNA drin und genau, das sind eben diese Kristalle, Zellen, die die Kristalle oder die Farbstoffe in sich haben, die durch Kristalle reflektiert werden oder so. Die nennt man Iridiophoren. Mhm. Fun Fact, ein neues Wort gelernt. Was unter diesen zwei Schichten der Haut ist, sind gelbe Pigmente für die Stellen, die blau oder grün sind, und rote unter den Stellen, die rot sind. Und dann haben sie sich die oberste Schicht angeguckt und sie haben eben gesagt, dass da diese Iridiophoren sind mit Kristallen und die sind ungefähr 127 Nanometer groß. Das ist 0,0001274 Millimeter.
Das ist 10 hoch minus 9.
10 hoch minus 9 Meter, right?
Ja.
Wenn man jetzt darüber redet, wie Sachen reflektiert oder absorbiert werden, dann kommt man zu dem physikalischen Ort der Optik. Das ist einfach ein physikalisches Studienfeld. Da geht es auch zum Beispiel um, was das heißt, Brechungsindex oder optische Dichte. Das nennt man immer N.
Mhm.
Und der Unterschied zwischen zwei Stoffen, Sachen haben immer einen festen N-Wert. Wasser hat 1,1 irgendwas, Luft hat 1, nee, Glas hat 1, Milch hat 1,8, glaube ich.
Licht darin bricht?
Genau, das ist wie Sachen Licht drin brechen, beziehungsweise wie es gebrochen oder wie es absorbiert wird. Und wenn ein Unterschied zwischen zwei Stoffen ist, dann verändert das eben diese Brechung stärker als sonst. Das ist eben auch da, weil diese Kristalle einen relativ hohen Wert haben und die Umgebung, das ist ja so eine Wasserlösung, die in unseren Zellen sind, das Zytoplasma, das ist relativ niedrig. Dann verhalten die sich wie diese Kristalle, die zum Beispiel auch in Photovoltaikanlagen sind, also in Solaranlagen.
Mhm.
Sodass die selektiv reflektieren oder absorbieren können. Je nachdem, welche Wellenlänge reinfällt, können Sachen durchfallen oder nicht durchfallen. Was passiert tatsächlich ist, dass wenn ein Chamäleon entspannt ist, dann sind diese Kristalle ganz eng beieinander. Das heißt, die haben einen größeren Effekt sozusagen. Und wenn sich das Chamäleon aufregt, dann ziehen die sich auseinander und sind weiter verbreitet. So verschiebt sich eben das Spektrum von dem Licht, das reflektiert wird. Das heißt, grün ist, wenn das Chamäleon entspannt ist, das sind 550 Nanometer Wellenlänge.
Ah, und dann wird es roter, wenn es sauer wird.
Und genau, wenn es sich aufregt, dann gehen die auseinander und dann wird es Richtung rot, also das wird dann eher gelb, weil rot, grün wird ja gelb und blau wird so weißlich. Und bei rot ist es so, das verändert sich nicht, weil in der oberen Hautschicht sind auch rote Pigmente, also rot ist rot. Und das Einzige, was passiert ist, ist, dass es rot intensiver rot wird, mehr rot.
Okay.
So rot. Was eben noch interessant war, und da waren sie sich nicht ganz 100% sicher über ihre Forschung und stand auch drin, so ja, da muss man noch mehr gucken, ist, sie haben sich dann die zweite Hautschicht angeguckt und die hatte größere Kristalle. Das ist, weil sie annehmen, dass diese Kristalle, sie haben dann Experimente mit den Kristallen gemacht und haben das auseinandergezogen und zusammen und haben erkannt, im visiblen Spektrum, also dem Spektrum von Licht, das man sehen kann mit dem Auge, verändert sich nicht so viel, wenn man die auseinanderzieht oder zusammendrückt. Es macht aber einen Unterschied für Infrarotlicht, also Licht mit größeren Wellenlängen, mit weniger Energie. Und was sie da angenommen haben, ist, dass das ist, um die Temperatur zu regulieren, weil wenn die ein bisschen weiter auseinander sind, dann können von dem Sonnenlicht werden 55%, es wird 45% weniger Sonnenlicht absorbiert.
Aha.
Jetzt haben wir es.
Mhm.
Ja.
Und das ist dann ihre Temperaturregulation.
Und, ja, und es könnte sein, dass das Temperaturregulation ist. Sie sind sich nicht sicher, weil sie das eben nur ausprobiert haben an der Haut und haben gesagt, das hat den Effekt. Aber das heißt nicht, dass das unbedingt der gewünschte Effekt ist.
Oder okay.
Der Grund ist, warum sie das machen. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass sie viel mit Tieren interagieren, die Infrarot sehen oder so.
Mhm.
Aber genau, dann gibt es eben diese zwei Schichten. Eine fürs visible Spektrum, eine fürs Infrarotspektrum oder fürs... Und drunter eben diese Hautschicht mit den Pigmenten.
Boah, krass.
Ja.
Und die sind auch einfach so süß.
Die sehen so seltsam aus mit ihren Augen.
Und dann können die auch so gegenseitig, so andere Richtung gucken, die Augen.
Ja, aber das Seltsame ist, obwohl die ja diese Augen haben, können die ja trotzdem zumachen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Die blinzeln. Aber nur so ganz vorne, so plüpp. Die Aliens.
Die sind so süß.
Und dann haben die diese wiegende Bewegung und ihre Zunge so. Das sind voll die geilen Tiere. Ja. Neues Lieblingstier.
Mhm. Ja, die sind schon sehr cool.
Ja, man kann sich so eins anschaffen.
Ja, ich
weiß. Ist legal. Ich meine, ich wette, es wäre ein sehr trauriges Chamäleon. Eins der besten Reptilien, würde ich sagen.
Mhm. Wie heißen die? Bearded Dragon?
Batagam.
Auch richtig gut.
Ja. da haben sie auch die Vermutung her, dass die ihre Farbe wechseln, um oder beziehungsweise ihre zweite Hautschicht wechseln, um das zu machen, weil das bei Bartagam ist das so, bei manchen, die können ihre Haut wechseln für Temperatur an verschiedenen Stellen.
Krass.
Gibt's auch eine Studie drüber.
Ja, dann war's es wieder, oder?
Ja.
Ja, was haben wir gelernt, Sam?
Wir haben geredet über Wissenschaftskommunikation und Strategien, wie man gegen Klimawandelleugner
vorgehen kann. Und Wissenschaft mehr sichtbar machen kann.
Mehr sichtbar machen. Anders als die Chamäleons, die nicht sichtbar sein wollen.
Die sich eher anpassen wie ein wippendes Blatt, das vom Wind weggetragen wird. Ihr seht es gerade nicht, aber Sam macht diese Bewegung sehr authentisch. Ich würde sagen, 10 von 10 Chamäleon.
Chamäleon. Wünschen euch. Karomelion und Samelion wünschen euch eine wunderbare Woche.
Okay, wie gesagt, wir haben noch Sticker, Leute. Wenn ihr Sticker wollt, schreibt uns an. Unter @milesinterestpod auf Twitter. Bye! Netterweise ist diese ganze Scheiße, Mann. Netter. Okay. Netter.
Sorry, okay, continue.
Was daran war jetzt so lustig?
Du hast so komisch gelacht. Ich gucke jetzt einfach darüber.
Okay. Ich versuche zu sprechen.